Borchermol. Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ich bin überrascht, du bist wieder da. Du warst weg, aber jetzt ist er wieder da.
Er ist wieder da. Ich war kurz weg. Eigentlich gar nicht weg. Ich bin kurz vom Fahrrad gefallen und wieder aufgestanden und bin heute mit dem Fahrrad wieder da.
Echt? Du bist wieder mit dem Fahrrad gefahren? Ich habe ja letzte Woche im Podcast schon darüber gesprochen, dass du dir eine Rippe gebrochen hast.
Genau.
Deshalb den Harry Scheunstuhl nicht mit podcastieren konntest. Aber scheinbar der Bruch einer Rippe hält einen Chefredakteur natürlich nicht von der Arbeit ab.
Ich habe ja 14, nee Quatsch, ich glaube mindestens 9 auf jeder Seite, oder? 18, also die kundigen Podcast-Zuhörer mögen uns einen Hinweis geben. Also ist ja nur eine gebrochen von vielen, aber tatsächlich, es tut weh am Anfang, sau weh. Die Nächte sind immer noch zweifelhaft, aber tagsüber geht es mittlerweile echt gut. Sie wächst hoffentlich zusammen, ich weiß es nicht, ich sehe es ja nicht, aber ich kann mich bewegen, habe mich aufs Fahrrad wieder geschwungen, nicht aufs Mountainbike, wohlgemerkt.
Nicht genau, ich wollte jetzt sprich du selber an, du warst Downhill fahren.
Naja, Downhill fahren, das ist ja ein großer Begriff. Ich bin am Schmausenburgberg abgefahren mit einem meiner Söhne, also erst bergauf, klar, und dann muss man irgendwann wieder runter und habe da so ein Trail gewählt, den ich nicht kannte. Erster Fehler. Zweiter Fehler, es war nass und ich habe mich nicht darum geschert. Dritter Fehler, ich bin dann so eine kleine steile Abfahrt runter, die ich eigentlich nie fahre, aber ich dachte mir halt, naja, kannst du schon. Dahinter war es flach und dann, vierter Fehler, bin ich über eine nasse Wurzel gefahren und das Hinterrad war weg und dann war ich auch weg. Den Rest kann nur mein Sohn erzählen. Ich habe es dann nicht so richtig mitgekriegt.
Okay.
Bis auf das Knacksen. Das dann, war dann kein Ast, sondern die Rippe.
Dann werde ich doch noch meinen Spruch der Altvorderin los. Wenn es dem Esel zu wohl ist, dann geht er aufs Eis.
Ja, ich kommentiere den Spruch nicht. Ich kann auch nach wie vor nicht richtig gut lachen.
Deswegen okay.
Bitte ich zum Ernst des Tagesgeschäfts.
Genau, das Tagesgeschäft. Wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten immer mit oder sehr viel mit Kommunalwahl auseinandergesetzt, 15. März. Es kommt immer näher, aber man hat den Eindruck, in den politischen Kreisen wird vielleicht hinter den Kulissen im Moment massiv gearbeitet, aber wir selber bekommen eigentlich nicht viel mit. Es bleibt extrem ruhig, also selbst in den Städten, wo es sehr, sehr spannende Wahlkämpfe eigentlich anstehen. Fangen wir mal mit Nürnberg an. Wie ist dein Eindruck? Wir haben alle oder die drei aussichtsreichsten Kandidaten, die Kandidatin mit hier im Podcast gehabt, haben ein bisschen vorgestellt, was sie vorhaben, wo sie sich vielleicht ähneln, wo sie sich unterscheiden. Es gab ein NN-Forum dazu. Ja, und jetzt ist irgendwie Sendepause, hat man den Eindruck.
Ja, die drei sind offenbar in bester Eintracht. Sie fahren gemeinsam Straßenbahn und lassen sich befragen von Schülern. Die machen schon viel, also die machen ganz, ganz sicher ganz, ganz, ganz viel, aber ein Wahlkampf, da hast du vollkommen recht, der nach außen irgendwie erkennbar wäre, ist garantiert in Nürnberg noch nicht im Gange. Ich glaube, das liegt daran, dass momentan intern sozusagen motiviert wird, eingestimmt wird in den Parteien auf diesen Wahlkampf, dass die Kampagnen vielleicht den letzten Feinschliff kriegen. Wer durch die Stadt läuft, kann immerhin an den Plakaten erkennen, hoppla, es tut sich was. SPD und CSU sind momentan recht rege in der Plakatierung, eher weniger Großflächen, wenn ich es recht im Blick habe, aber so die Litfaßsäulen sind dann doch unverkennbar im Vorzeichen des Wahlkampfes, aber es ist noch nichts da und eine Befürchtung von mir, also ich meine das auch gar nicht mal bösartig, man könnte ja hineininterpretieren, ist ja toll, wenn die nicht streiten, aber eine Befürchtung von mir ist es tatsächlich, dass es vielleicht auch gar nicht große Konfliktlinien hier in Nürnberg gibt, die sind sich ja weitgehend einig. Und der Frankenschnellweg ist vielleicht noch
genau,
ein wunderbar strittiges Thema. Da gab es ja eine Konstellation Thorsten Brehm, SPD, Markus König, CSU für das Projekt, Verena Oskian, Grüne dagegen. Der spielt jetzt plötzlich dann wahrscheinlich eine Nebenrolle oder überhaupt keine mehr, weil der eine Kläger seine Klage nicht zurückzieht, anders als der Bund Naturschutz das avisiert hat, vorbehaltlich eine Mitgliederbefragung, sodass der Frankenschnellweg ein Thema für die nächste Legislaturperiode des Stadtrats sein wird.
Naja, trotzdem geht es ja um die Positionierung. Also für mich wäre jetzt auch der einzige Punkt, über den sozusagen, wo es eine Ausdifferenzierung gab, wobei die zwei derzeit noch größeren Parteien sich dann auch wieder in Einigkeit geübt haben. Wir haben ja permanent auch online diese Berichterstattung über den Frankenschnellweg jetzt mit dem Kläger, dass der nicht zurückzieht. Dann haben wir auch wieder so eine Online-Umfrage, die ist natürlich nicht repräsentativ. Aber insofern 75% haben gesagt, jetzt baut das Ding endlich und wir werden diesen Frankenschnellweg einfach brauchen, weil der Verkehr, es wird immer Verkehr geben und es wird immer PKWs geben und Lieferverkehr, der in die Innenstadt muss und will, beziehungsweise dran vorbeigeleitet werden soll. Also wir brauchen diesen Frankenschnellweg 75%, zumindest heute Vormittag noch waren es ungefähr 75%, die dafür gesprochen haben, 25% dagegen. Glaubst du, das spiegelt auch ein bisschen so wirklich das Bild in der Bevölkerung wider? Weil auch du sagst ja, eigentlich ist dessen Projekt aus vergangener Zeit, ja, hat sich überholt und sollte man einfach sein lassen.
Es wurde heutzutage, da bin ich fest davon überzeugt, wenn jetzt Beginn der Planungsphase wäre, kein Mensch mehr so projektieren. Das ist ein Projekt, das 30, 40 Jahre am Buckel hat. In der Feinplanung sind es vielleicht 10 Jahre. Auf jeden Fall ist es aus einer anderen verkehrspolitischen Zeit. Insofern bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt, würde heute so nicht mehr passieren. Jetzt ist es nun mal passiert, was ja gar nicht schlimm ist. Alle Projekte, die größer sind, haben einen langen Vorlauf. Was weiß ich, die S-Bahn-Stammstrecke München, die zweite, die hat irgendwann auch mal 30, 40 Jahre Diskussion am Buckel und wird dann wahrscheinlich kommen. Vielleicht würde man heute auch dies anders bewerten, aber das finde ich nicht schlimm. Nur was für mich erstaunlich oder sozusagen die Ironie des Schicksals oder der Geschichte könnte die sein, dass man den Frankenschnellweg irgendwann baut. Ich mache jetzt mal fiktiven Baubeginn 2025, eine Fertigstellung 2033, ich glaube 8 Jahre Bauzeit ist das Minimum, was man rechnen muss und dass dann wirklich 2033 jeder sagt, ey, was sollen wir jetzt mit dem Ding hier? Also, da wird es natürlich noch Verkehr geben, da wird es natürlich auch Autos geben, da wird es auch einen motorisierten Individualverkehr geben, nur wenn man heute, 2019, sich tatsächlich vorstellt, wie sieht es 2033 auf unseren Straßen aus, was und wer bewegt sich dort von wo nach wo? Mit welchen Verkehrsmitteln? Das ist schon eine kühne Prognose. Da muss man jetzt gar nicht mal an Doro Bär denken, die sozusagen in Flugtaxis denkt, die ja nun tatsächlich, man muss nur an die ersten Versuche erinnern, im Prinzip eingesetzt werden könnten. Auch das wird noch dauern, ich will das nicht herbeireden, aber es tut sich so viel, dass dann, wenn der Frankenschnellweg fertig ist, der ein oder andere sich verwundert, die Augen reiben wird, was tun wir mit dem Ding jetzt?
Also ich höre die Botschaft wohl und ich bin ja auch jemand, der definitiv für das Zurückdringen des Individualverkehrs ist. Aber ich glaube, wenn ich mir so anschaue, was im Moment diese Bundesregierung auch in Richtung Klimawandel, Klimaschutz beschließt, das ist ja immer so ein Schritt vor, ich will nicht sagen zwei Schritte zurück, aber ein halber zurück und dann wieder die Seitwärtsbewegung, kann ich noch nicht dran glauben, dass wir wirklich 2033, 2035, 2038, egal welches Jahr wir nennen, dass wir wirklich solche massiven Fortschritte haben, dass der Individualverkehr so zurückgedrängt ist, dass du dann sagen würdest, das ist eigentlich ein Projekt aus der Steinzeit.
Naja, da würde ich jetzt dann doch mal widersprechen wollen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Nürnberg. Wer tut es selten, manchmal ist es der Fall, selten deshalb, weil ich meistens nicht zur Rush-Hour in die Stadt fahre. Wenn man früh um 7.30 Uhr sich am Wörthersee in die Innenstadt bewegt, ist man Teil einer Fahrradkolonne, einer Mischung aus E-Bikes, Fahrrädern, berufstätigen Schülern, Lehrern, die eben einfach zum Job oder in die Schule fahren. Das ist jetzt schon einfach zu eng, obwohl es am Wörthersee in Nürnberg wirklich breite Trassen gibt. Wenn man dann die Projekte, die alle OB-Kandidaten in Nürnberg verfolgen, sich anschaut und wenn man ernst nimmt, was die sagen, Radautobahnen in der Region, Radwege in Nürnberg kommen, glaube ich schon, dass wir einen Wandel erleben, der nicht ohne sein wird. Natürlich gibt es Pendler, die überhaupt nicht mit dem Fahrrad fahren können, ab einer gewissen Distanz ist das unrealistisch, aber auch für die, wenn man sich die Ideen anschaut, die Kandidaten haben, wenn es um den öffentlichen Nahverkehr geht, wenn zum Beispiel tatsächlich eine U-Bahn-Verlängerung nach Stein käme, dann wird man einen Gutteil des Verkehrs, der aus dem Landkreis Fürth und teilweise auch aus dem Landkreis Ansbach am Morgen nach Nürnberg drängt, dort abfangen können, wenn man es intelligent macht durch Park-and-Ride-Lösungen. Also ich würde mal behaupten, dass dieser Zeitraum von 15, 20 Jahren lang genug ist, um was zu verändern. Und zu deiner bundespolitischen Einschätzung, ja, von dieser großen Koalition erwarte ich mir 0,0. Die gibt's aber hoffentlich auch nicht mehr lang. Das ist die Agonie pur in der Politik. Und die nächste Regierung in dieser Republik, die wird garantiert anders aussehen.
Die wird anders aussehen, aber ob das dann in die Richtung geht, die du gerade prognostiziert, es kann nämlich auch das Pendel in die andere Richtung aus.
Hängt an den Wählern.
Es hängt an den Wählern.
Die Freunde des Hubraums kämpfen gegen die Fridays for Future.
Ja, wobei der Hubraum Fan, der diese Facebook-Seite gemacht hat, ich will nicht sagen, dass er zurückrudert, aber der hat sich ja auch jetzt mal erklärt, und also Hubraum for Future, und hatte ja innerhalb von kürzester Zeit mehr Likes und Fans auf seiner Facebook-Seite, hat aber, wie er selber dann gestanden hat oder selber sagt, er hat einfach dieses ganze AfD und Rechtsaußen-Gesocks, muss man in dem Fall wirklich sagen, angezogen, die seine Seite überspült haben. Er hat dann sich mit seinen Freunden zusammengesetzt, die haben dann wohl 3 Tage lang die Seite komplett bereinigt und schmeißen jetzt auch konsequent Leute raus, die dort posten. Ihm ging es ein bisschen um was anderes, weil er schlicht und ergreifend sagt, er hat selber eine Tuning-Werkstatt, er sagt, ein getuntes Auto muss nicht automatisch mehr Sprit verbrauchen wie ein normales Auto. Ist jetzt aber ein ganz anderes Thema.
Ja, aber was dahinter steckt, hinter dieser Hubraumbewegung, also da hast du vollkommen recht, der Erfinder sozusagen ist aus meiner Sicht auch jetzt der Falsche, um ihn als Gegenspieler zu der Klimadebatte heranzuziehen. Nur an der Resonanz kann man ja erkennen, dass das Potenzial in der Gesellschaft für eine Spaltung in dieser Frage sehr groß ist. Insofern hast du vollkommen recht. Das wird sehr spannend, wie, wenn man auf der Bundesebene ist, die nächste Bundesregierung ausschauen wird. Wir haben das auf der Landesebene ja gerade. Markus Söder hat die Grünen als den Hauptgegner auserkoren.
Mhm, genau.
Das ist sozusagen
Und macht aber gleichzeitig grüne Politik oder versucht, grüne Politik zu machen. Vielleicht mal einen Blick in die Welt hinaus. Trudeau jetzt gerade sehr, sehr knapp bestätigt im Amt, aber dort einfach, er war eine Lichtgestalt, wahnsinnig viel Hoffnungen auf ihn gesetzt, sind ja auf ihn gesetzt worden. Und der Gegenkandidat, ein nicht gerade charismatischer Mensch, hat aber auf ganz bestimmte Themen gesetzt, nämlich Rücknahme von Klimaschutzsteuern oder CO2-Steuer, Rücknahme. Also auch bei der Migration von Fremden, von Menschen, wieder schärfere Gesetze einführen. Das waren eigentlich die 2 Themen. Und schlägt fast einen sehr charismatischen und auch wirklich mit Visionen ausgestatteten Präsidenten eines Landes. Also das wird wirklich sehr, sehr spannend werden, was bei uns sich dann noch abspielen wird.
Genau.
Wir haben ja bei uns auch ein aktuelles Beispiel, Tausende von Traktoren, die durch die Republik rollen. Und sozusagen die Landwirte sagen, wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen. Genau. Wir sind nicht die Buhmänner der Nation, wir sind nicht für alles verantwortlich. Genau.
Super Konfliktlinie. Die Landwirte sagen, ja mein Gott, wir produzieren doch eure Lebensmittel. Da geht es im Grunde um die konventionellen Landwirte. Immer noch die große Mehrheit, weit über 80% der Landwirte in Bayern arbeiten, wirtschaften konventionell, also sind nicht im Bio-Anbau tätig. Die sagen, wir verstehen die Welt nicht mehr und die verstehen vor allem die Welt der CSU nicht mehr, zu der es vorher eine sehr, sehr große Affinität gab. Der Landwirt war maximal ganz einfach potenziell ein CSU-Stammwähler und jetzt gerät deren Welt aus den Fugen. Markus Söder, schlau genug, um das zu verstehen, weiß natürlich auch, dass er da ein kleines Problem hat. Jetzt kann man sagen, die Agrarwelt ist inzwischen so klein, dass sie keine Relevanz mehr hat, aber die Bauern machen gerade richtig mobil und man sieht es an diesen Traktordemonstrationen, die ja jetzt keine Erfindung in Bayern oder in Deutschland sind, die kommen originär aus anderen Ländern, die Niederlande sind da sehr weit voraus, aber auch die Franzosen haben da ihre Erfahrungen und Söder hat natürlich Riesenangst, dass eine wie auch immer geartete Gelbwestenkopie von Westmittelfranken oder woher auch immer ausgehend ihn in Bayern buchstäblich überrollt und das sind die spannenden Konfliktlinien, die wir gerade haben und deswegen wird der Wahlausgang Bundesebene jetzt wieder sehr, sehr spannend. Es kann eine Koalition geben, die nächste, die zurückrudert, sozusagen Dinge zurechtrückt, relativiert. Oder es kann eine Koalition geben, die sozusagen progressiv nach vorne geht. Wobei ich auch sage, Visionen, du hast Trudeau angesprochen, alleine reichen nicht. Trudeau ist ja weniger an seinen kleinen Skandalen, die es gab, gescheitert. Die haben eine Rolle gespielt, aber er ist vor allem aus meiner Sicht daran gescheitert, dass er viele Visionen hatte, aber davon verdammt wenig auf die Straße gebracht hat. Also ich glaube, die Visionäre müssen aufpassen, dass sie auch ein bisschen liefern.
Das ist bestimmt richtig. Das Liefern bedeutet aber aus meiner Sicht immer, es ist mit Kosten verbunden. Und in dem Moment, wo es den Menschen an den Geldbeutel geht, ist auch die Wahlentscheidung auf einmal ganz schnell wiederum eine andere. Also Beispiel CO2-Steuer. Genau. Wir haben jetzt die Diskussion um die Ticketsteuer. Wir haben eine Diskussion um eine verminderte Mehrwertsteuer auf die Bahnticketpreise, was ja minimal etwas ausmachen würde. Das ist ja keine große Revolution. Aber allein diese CO2-Steuer, dass du beim Benzin höhere Preise haben wirst, Bundesregierung sagt, wird ausgeglichen durch steuerliche andere Maßnahmen. Glauben sehr wenige Menschen, habe ich den Eindruck, sondern die sagen, also Benzinpreis ist nach wie vor ein Thema in Deutschland, wo du jeden in Wallung bringen kannst. Klar. Zweites Thema, Tempolimit. Also ich habe nicht den Eindruck, dass in der Bevölkerung, also in der breiten Bevölkerung, das schon so angekommen ist, dass man sagt, ja klar, Tempolimit ist ja das Mindeste, was wir eigentlich in Deutschland brauchen. Erstens mal hat man es fast in der ganzen weiten Welt. Und zweitens ist es einfach ein Anachronismus, dass wir immer noch Strecken haben, auf denen man mit 260, ja, genau, 300 Stundenkilometer rasen kann. Aber die ganz große Mehrheit im Bundestag hat einem kompletten Tempolimit nicht zugestimmt in Deutschland.
Aus meiner persönlichen Sicht eine klassische Fehlentscheidung, weil wenn ich Klimaschutz ernst nehme und wenn ich weiß, dass eine Tempobeschränkung, ein Tempolimit auf 130 ganz konkret, einen gewissen Einfluss hat, der ist im einstelligen Prozentbereich, aber immerhin einen gewissen Einfluss auf Emissionen, dann kann man dem ja nur zustimmen. Wenn man das alles ernst meint, was man in Klimapaketen vorher auf den Weg gebracht hat. Dass es nicht passiert, hat sehr viel mit Pragmatismus zu tun. Natürlich weiß die CDU, weiß die CSU, weiß auch die SPD, wissen auch Beteiligte in anderen Parteien, dass ihnen das sofort bei jeder Kreisvorstandssitzung in den Parteigremien absolut um die Ohren fliegen würde, weil genau wie du sagst, die Mehrheit der Bevölkerung hier in Deutschland glaubt, dass der freie Bürger freie Fahrt haben muss. Das ist ein Relikt aus der alten Zeit. Den Widerspruch müssen Parteien aushalten und da glaube ich, das ist auch so ein bisschen der Scheideweg. Das wird auch spannend sein, die Grünen zu beobachten, die ja ohnehin im Ruf stehen, eine Verbotspartei zu sein. Der wird gerade von Politikern wie Markus Söder kräftig befördert, dieser Ruf. Das ist ja der Kernvorwurf, den Söder an die Grünen macht. Ihr verbietet den Menschen was, wir schaffen Anreize, wir die guten CSU, ihr die bösen Grüne. Das ist im Prinzip seine Linie. Und es wird interessant sein zu beobachten, ob die Menschen einer Partei, die tatsächlich was verbieten muss, anders kann man ökologisch korrekte und konsequente Politik nicht durchsetzen, ob die weiterhin auf so einer Welle der Zustimmung reiten kann. Also sehr, sehr interessante Zeiten.
Zeigt sich aber in Baden-Württemberg, dass man ja durchaus sehr ambivalent, dass man da sehr gut leben kann, genau, in der Ambivalenz, indem man
Im Autoländle,
ja. Und ich glaube, der gute Herr Kretschmann hat jetzt den Automobilkonzernen und den Zulieferern in Baden-Württemberg nicht besonders wehgetan während seiner Amtszeit und wird es auch weiterhin nicht tun.
Auch in Schleswig. Das heimliche Vorbild von Markus Söder. Also das ist witzig, dass Söder ist ja unverdächtig, nach Vorbildern Ausschau zu halten. Er ist, glaube ich, wäre am liebsten Vorbild für andere. Aber bei Kretschmann, da hat er irgendwie angebissen. Den findet er ganz cool, den alten, weißen, grünen Herrscher in Baden-Württemberg.
Also der grüne Schwarze und der schwarze Grüne. Ja, genau. Also das
gibt es eine große Schnittmenge.
Genau, und dann alles noch im Süden der Republik, aber auch im Schleswig-Holstein, also am anderen Ende unseres Landes scheint ja Schwarz-Grün auch gut zu harmonieren. Da gab es ja ganz, ganz viele strittige Projekte, das Wattenmeer betreffen, die Windkraft betreffen und so weiter und so fort. Aber das geht alles dann auf einmal relativ geräuschlos. Das heißt, da könnte schon sein, dass sich Söder ein bisschen verkalkuliert, indem er mit diesem plakativen Stempel Verbotspartei durch die Lande reist. Also da muss ihm schon noch ein bisschen mehr einfallen. Und wie kann er die Landwirte zurückholen? Kämen wir vielleicht nochmal zu denen zurück. Also hat er das unterschätzt aus deiner Sicht raus, oder die CSU hat dies unterschätzt, welches Mobilisierungspotenzial bei den Landwirten noch vorhanden ist? Weil die waren jetzt wirklich lange, lange Zeit richtig in der Defensive mit ihrer Art und Weise, wie sie produzieren. Und jetzt auf einmal ein ganz großer, nennen wir es mal Gegenschlag, aber zumindest ein ganz klares Signal nach außen, uns gibt es noch und wir sind auch untereinander, wir können uns aufraffen und wir senden klare Signale an die Politik. Hat er das unterschätzt?
Wahrscheinlich hat er es ein bisschen unterschätzt. Da muss man ja wieder aufs Bienenvolksbegehren zurückgehen. Damals Söder nach anfänglichem Zögern sehr frühzeitig ganz klare Kante gezeigt. Ja, wir nehmen das an. Hat gewusst, dass es Interessen der Landwirte gibt, die davon im negativen Sinn berührt sind, hat gedacht, durch ein paar Begleittexte in Gesetzen kann man das schon hinkriegen. Pustekuchen ist nicht so. Den Landwirten weht aus ihrer Sicht eisiger Wind entgegen, den konventionellen Landwirten durch gesetzliche Verschärfungen auf Bundes-, auf europäischer Ebene, Glyphosat ist ein Stichwort, aber auch auf der Landesebene. Und was Söder jetzt tut, er lässt seine Landwirtschaftsministerin permanent Avancen machen, permanent, also Frau Kanniber kommt gar nicht mehr herum im ich schmeiß mich an die Bauern ran, das ist irgendwie auch ihr Job, ich will das gar nicht alles verteufeln, aber das ist schon auffällig momentan auf der europäischen Ebene, wir haben Marlene Mottler aus dem Landkreis Nürnberger Land im Europäischen Parlament sitzen, kommen natürlich auch versöhnliche Töne, wir richten das schon für euch, keine Angst, liebe Bauern, wir stehen bei euch, also Söder versucht es jetzt wieder einzufangen. Man muss ja immer in Söders einzige Denke ist die in Wahlzeiträumen. Der Rest interessiert ihn. Das ist eine Kritik, aber ich äußere sie trotzdem relativ wenig aus meiner Sicht. Er denkt an 2023 und da hat er natürlich einen großen Spielraum, um die Landwirte wieder einzufangen. Es wird, da muss man kein Prophet sein, in den nächsten Jahren 2020, 2021 einige sehr bauernfreundliche Regelungen geben in Bayern, die aus dem offenbar ja unendlichen Füllhorn des Freistaats dann ausgeschüttet werden.
Läuft er dann nicht trotzdem Gefahr, wiederum unglaubwürdig für dieses Klientel zu werden, denen er sich vor rund einem Jahr oder seit einem halben Jahr an den Hals geworfen hat? Also Volksbegehren hast du angesprochen. Mhm. Das sind ja Leute, die auch eine relativ klare Linie gefahren sind, wo er gemerkt hat, okay, das läuft aus dem Ruder mit ihrer ursprünglichen Linie, hat dann umgeschwenkt. Leute waren durchaus begeistert oder angetan, haben gesagt, okay, es gibt einen Politiker, ja, der lernt dazu, er hat es kapiert sozusagen.
Ich war auch begeistert von ihm, ehrlich gesagt. Ich war zwischendurch geradezu Lobeshymnen über Markus
Söder. Habe ich festgestellt.
Geschrieben. Ich bin inzwischen nicht mehr ganz so begeistert. Vielleicht geht es anderen Menschen auch so, weil ich habe es ihm wirklich eine Zeit lang abgenommen. Wow, er wandelt sich. Inzwischen würde ich ihm allenfalls einen Wandel-Light attestieren, mit der Gefahr, in alte Muster zurückzufallen. Ja, natürlich würden das andere Leute auch beobachten. Und das wird interessant sein. Das ist eben der Anspruch der CSU. Das ist die letzte Partei, die es in Bayern tatsächlich erheben darf, den Anspruch, Volkspartei zu sein. Als Volkspartei hat man ein breites Spektrum und das ist der Spagat. Man hat einerseits Menschen, die man auf der, ich sag mal, grünen Linie ansprechen kann und andererseits eben klassische Klientel wie die Landwirte und deren Umfeld, die man da überhaupt nicht packen kann. Und den Widerspruch, den muss er jetzt moderieren. Aber er hat schon viele Widersprüche moderiert und ausgehalten. Selbst die Frauenquote hat er irgendwie noch gut hingekriegt. Also ich traue es ihm zu.
Die Frauenquote wäre ja auch noch das nächste Stichwort. Das war ja Landesparteitag. Er wurde mit einem fantastischen Ergebnis gewählt. Er hatte ja, glaube ich, beim ersten Parteitag, wo er nach den ganzen Querelen in der CSU Seehofer abgesägt, dann hat er, glaube ich, 87% oder 84% gehabt. Jetzt 97, war er bei
91,3.
Also Steigerung auf jeden Fall hinbekommen. Aber gleichzeitig hat die CSU ihm auch eine Niederlage, wenn man es mal so bezeichnen will, beigefügt und auch gezeigt, dass sie durchaus nicht nur ein Söder-Wahlverein sind, nämlich bei der Frauenquote.
Genau.
Die 40% hat er nicht bekommen. Wie schätzt du das ein? Ist es wirklich eine Niederlage? Ich meine, er deutet es natürlich um, aber die Gesichter, wenn man die Gesichter in die Gesichter geblickt hat, wo die zusammengesessen sind vor der entscheidenden Abstimmung, die haben alles andere als Freude zum Ausdruck gebracht.
Klar, ja, natürlich war es eine Niederlage und natürlich war es keine entscheidende Niederlage. Ich glaube, das grenzt ganz gut ein. So eine Parteibasis sucht ja auch nach einem Denkzettel und dass Markus Söder jetzt nicht der Mann ist, dem wirklich 100% aller Herzen auch innerhalb der CSU zufallen, das ist ja klar, er mutet der Partei ja unheimlich viel zu, einen Wandel wie in die CSU, ich glaube, seit Franz Josef Strauß so nicht mehr durchmachen musste. Also da ist er ja sehr konsequent und da gibt es natürlich Verlierer und die nutzen so eine Diskussion dann. Interessant ist, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die auf dem Parteitag dabei waren als Delegierte, da hat sich manch einer vorher gewundert, warum denn die Wahl des Vorsitzenden gleich am Anfang ist. Das kann sozusagen die Parteitagsregie bestimmen, wird gerne auch erst am zweiten Tag gemacht oder ja, eben zu einem späteren Zeitpunkt. Im Nachhinein haben die alle gesagt, naja, ein Hund ist er schon. Am Anfang sich wählen lassen mit einem mehr als respektablen Ergebnis, dann vielleicht sogar antizipierend, dass es Debatten geben kann, die ihm ein bisschen um die Ohren fallen, das hinnehmen und was an seinem Wahlergebnis, das ja nun tatsächlich gut ist, 91,3%, sind eine hohe Zustimmung für Markus Söder in dieser Phase des Umbruchs innerhalb der CSU. Das hat er also ganz gut gemacht von der Regie her. Die Minen, du hast es angesprochen, die haben trotzdem Bände gesprochen. Es mussten dann ja alle CSU-Granten irgendwie doch noch auftreten und die Dinge versuchen zurechtzurücken. Ich fand die Aussagen von einfachen CSU-Mitgliedern aus der Kreis- und Bezirksebene aus ganz Bayern schon sehr, sehr aufschlussreich. Die haben einfach keinen Bock, sich von ihrer Parteispitze bis in die Niederungen der Parteigliederung vorzuschreiben, wen sie wann wohin schicken. Und die interessantesten Wortmeldungen waren eben die Frauen. Das ist eine sehr grundsätzliche Debatte, die sagen, ja, ich bin doch keine Quotenfrau, ich schaff's doch auch ohne Quote. Also da ist eine Zerrissenheit in der CSU da, glaube ich, nichts mit der Person Markus Söder zu tun hat. Also das ist, wäre in vielen anderen Parteien, nehmen wir die Grünen mal außen vor, die ja mit der Quotierung einfach die längste Vorgeschichte haben, nicht viel anders. Und er wird es aushalten. Das Thema Frauenquote ist vergessen. Söder schwebt längst wieder in anderen Sphären.
Ganz anderen Sphären, genau. Wir müssen auch einiges aushalten. Jetzt nicht aus der politischen Sicht heraus, sondern mit einem Fußballverein, der uns ja auch immer wieder mal beschäftigt. Und mir hat gestern ein Kollege gesagt, irgendwann hat man ja immer gedacht beim Club, da ist alles schon da gewesen, da gibt's nichts mehr, was man noch on top setzen kann. Aber der Ruhmreiche hat es geschafft, am Freitag nochmal ein kleines Sahnehäubchen. Das kommt jetzt auf die Sichtweise ein bisschen drauf an, aber egal, auch als Clubfan muss ich sagen, das war so irre, was da stattgefunden hat. Ist das noch Fußball oder ist das nur noch der blanke Wahnsinn?
Nee, das ist Club, das ist kein Fußball, das ist der Club. Zwischen Aua und Aue gibt es ja nur einen Buchstabenunterschied.
Oh,
der Rumreiche ist abgedriftet in Richtung Aua. Mir tat's echt weh und ich finde es unfassbar und auch die Erklärungsversuche, also es ist dann ja in den Medien irgendwie noch nachbearbeitet worden, das Spiel. Das finde ich schon unglaublich, dass da keiner sich mal hinstellt, sei es ein Sportvorstand oder ein Trainer, der einfach mal sagt, ey, das ist erbärmlich, das ist ein Offenbarungseid, so geht's nicht. Wir können nicht so weiterkicken, dauernd massenweise Gegentore kassieren. Ich erinnere an den FC Bayern, der auf deutlich höherem Niveau deutlich lautstärker jammert, weil es ab und zu mal zwei Gegentore gibt.
Der Club kriegt die haben ja am Samstag, die haben am Samstag nachgezogen, die Bayern. Also sie können das auch am Schluss noch ein 2:2 gegen Augsburg. Ich glaube, das hat, ich will nicht sagen, genauso wehgetan, aber denen hat es sichtlich wehgetan. Naja, beim Club ist er ein bisschen anders, der Anspruch und Realität. Realität klaffen immer weiter auseinander.
Aber es kommentiert keiner mehr, also von den Verantwortlichen. Es scheint so eine gewisse Gleichgültigkeit am Pfalzner Weihersicht breit zu machen. Die Tabellensituation, jetzt ist ja doch schon ein Teil der Saison rum. Wir nähern uns dem Ende des ersten Saisondrittels, wenn ich es recht im Kopf habe.
Ja, wenn man die Devise hat, innerhalb von 2 Jahren will man erst aufsteigen, tue ich mich natürlich leicht. Also das ist natürlich, wenn das der Masterplan ist, macht man im Moment sozusagen alles richtig, weil es wäre ja blöd, wenn man jetzt im ersten Jahr schon aufsteigt. Ja,
also dann muss ich aber sagen, also das ist sicherlich meinem mangelnden Fußballsachverstand zuzuschreiben, erkenne ich die Ansätze des Masterplans noch nicht. So ein Masterplan hat ja immer eine Grundlage, dass irgendwas passiert, was sich verändert. Ich kann momentan außer wirklich vogelwilden Fußball spielen, gab es ja einige schon in der Saison in Sandhausen, glaube ich, 3:2, das war auch ein irres Spiel. Also das hat ja mit Systemfußball, sage ich mal vorsichtig, nichts zu tun. Es ist, wir gehen mal raus und hauen einfach mal uns da rein. Mal besser, mal schlechter.
Also machen wir es mal so, wenn das Ergebnis genau immer umgedreht gewesen wäre, hätten wir gesagt, super, geil, ja, es ist ein Spektakel, so stellen wir uns Fußball vor. Bloß jetzt hatten wir jedes Mal, oder wir hatten zu häufig den Fall, dass es gegen den Club ausgegangen ist. Was ist deine Prognose? Du hast ja schon mal gesagt, der Trainer, wenn es so weitergeht, Winterpause, dann könnte es schon sehr, sehr eng werden für ihn.
Bleibe ich dabei. Also gut, wir haben jetzt ein paar interessante Spielchen, unter anderem im November ein Derby in Fürth. Die Biederin Fürther, man sehe es mir nach, liebe Freunde in Fürth, die Biederin Fürther mit einem Etat, der deutlich, deutlich unterhalb der Hälfte des Etats des ersten FC Nürnberg liegt. Also die Spieler verdienen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, alle signifikant weniger als die Hälfte als die Clubprofis. Die sind gerade einige Pünktchen vor uns. Die haben jetzt auch keine tolle Saison, aber die werden, wenn es so weitergeht, mit einem gediegenen Vorsprung in dieses Derby gehen. Und wer weiß, wie das in Fürth ausgeht. Das ist für mich das Schlüsselspiel für den Trainer.
Das lassen wir mal so stehen. Wir haben noch ein bisschen hin bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann werden wir natürlich darüber reden, werden wir natürlich unsere Prognosen abgeben, wie das Spiel ausgehen wird.
Bis dahin haben wir auch schon mit, glaube ich, nee, haben wir noch nicht.
Nee, haben wir noch nicht.
Mit dem Fürther OB Thomas
genau,
Jung.
Genau, 26. November. Also wir sind im Moment ziemlich im Planen der weiteren Termine. Und was das Schöne ist, wir bekommen wirklich viele, viele Gesprächspartner. Wir haben den Benedikt Bisping, so viel kann man schon mal
genau,
erzählen.
Genau,
wir werden
Bürgermeister, der grüne Bürgermeister, der eine größere Stadt hier in der Region momentan regiert.
Genau, wir haben Landräte, gerade sind wir bei der Terminplanung. Also das wird in den nächsten Wochen sicherlich spannend hier auch im Podcast, weil, also ist es so zumindest meine Erfahrung, es ist wirklich interessant, was die Leute so zu erzählen haben, weil wir ja dann nicht nur über harte Fakten reden, sondern das ein oder andere Persönliche dann auch erzählt wird. Und natürlich wäre es schön, wenn wir mit dem Oberbürgermeister Jung vor dem Derby sprechen, aber vielleicht wird es auch schön, nach dem Derby mit
Schauen
ihm zu sprechen.
Mal. Schauen wir mal. Mit dem Ausgang dieses Spiels zu tun.
Du bist nächste Woche im Urlaub, dann bin so ich im Urlaub. Also jeder von uns sucht sich jetzt mal noch ein bisschen Gesprächspartner. Respektive, nee, ich glaube in 14 Tagen machen wir trotzdem zusammen. Wir gucken, was wir zusammen bekommen. Wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne Restwoche. Noch ein bisschen Herbstsonne und ja, wir hören nächste Woche wieder von uns.
Vorsicht beim Mountainbike. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.